ARD.
Ich versuche schon seit Jahren und das klappt nicht, eine Woche in den Knast zu landen.
Du bist ey, Joey.
Das Problem ist, du kommst da nicht rein, wenn du nicht, sag mal, böse wärst.
Quand je parle en français and then I'm just going into English and you puedo solamente hablar español.
Das ist crazy. Es gab da eine ganz böse Geschichte, die uns das Leben fast alle gekostet hat. Und zwar...
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich...
Lola Weipert.
Und...
Joey Kelly.
Das ist 1+1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
Frühstückst du morgens so richtig früh?
Nein. Ich frühstücke meistens nicht, sondern halt ich, momentan nehme ich so ein Zeug seit 3 Monaten, das ist so eine Nahrungsergänzung und das ist richtig gut. Ich muss sagen, ich werde den Namen nicht sagen, aber ich kann nur sagen, es ist grün. Und das sieht sehr gesund aus und es schmeckt nicht so gut.
Das klingt echt nicht gut.
Genau, aber ich fühle mich gut und es ist alles wunderbar und du stehst früh auf?
Also ehrlich gesagt am liebsten morgens um 5.
Wow.
Morgens um 5 ist meine Uhrzeit. Ich glaube, das kommt auch von meiner Morningshow-Zeit, wo ich immer um 3 aufgestanden bin. Mittlerweile ist irgendwie 5 für mich so eine gute Uhrzeit, weil da ist alles ruhig. Kein Mensch ist da. Ich habe das Gefühl, ich kann die Zeit nur für mich nutzen. Ich werde auch noch nicht angerufen. Ich kann meine Morgenroutine machen, Yoga, Sport. Hab so den Morgen ganz alleine für mich, ganz in Ruhe. Das finde ich so toll. Meditation, dann im Best Case noch Eisbaden, irgendwo in Berlin ins Wasser hüpfen oder in die Sauna. So, das finde ich so toll. Wie ist es bei dir?
Nein, ich stehe erst später auf. Also ungefähr so um 6.30 Uhr, 7 Uhr ungefähr.
Aber auch früh.
Ja, die Kids müssen halt quasi um kurz nach 7 halt quasi Richtung Schule. Aber nur noch eins. Jetzt kämpfen wir quasi und sie packt das. Unsere ältere Tochter Lili, die ist 18 und die macht ihren Abi jetzt und wir sind unfassbar stolz. Und die anderen zwei Jungs, die haben schon ihren Abi und der eine studiert und alles läuft gut.
Ja, wie schön. Ja. Hat man da eigentlich als Eltern, hat man da Angst, dass das Kind vielleicht einfach keine Lust hat, nicht motiviert ist, weil man ja auch nicht weiß, was die vielleicht machen wollen? Und da kann, also meine Mama hatte da immer Sorgen, dass ich vielleicht mal falsch abbiege.
Man hat immer Angst.
Ja?
Ja, ich weiß es nicht. Aber ich mehr über meine Tochter natürlich als über meine Söhne, weil Vater und Schutz und Tochter und etc. Und ich hab geguckt bei dir. Du hast halt nicht nur deinen normalen Insta, du hast jetzt auch Lola Land.
Ich habe einen Bauernhof.
Du hast einen Bauernhof.
Ich habe einen Bauernhof.
Das ist der Wahnsinn. Ich habe geguckt.
Hast du geguckt?
Ich habe den kompletten Dachstuhl neu gemacht. Neue Dachpfannen innen drinnen gemauert. Der Boden, eine Bodenplatte. Und du machst es selber und haust da halt quasi die Wände weg.
Ja, es macht so Bock.
Und dein Vater, wie alt ist dein Vater? Der sieht so gesund und so gut aus.
Er raucht jeden Tag wie ein Schlot. Also
okay.
Wahrscheinlich ist es das. Der ist, wie alt ist Robert eigentlich? So Ende 50 würde ich mal sagen. Ist Robert schon 60? Oh Gott, ich bin so schlecht mit Zahlen. Mein Papa ist so, ich sag mal, für mich sind meine Eltern, ich sag immer, meine Mama ist immer 40, mein Papa ist immer 50, aber es ist natürlich Quatsch.
Okay, aber der sieht gut aus. Also man sieht die Ähnlichkeit an dir ein bisschen.
Ja. Yeah.
Also man sieht schon, dass es dein Vater ist, also zumindest glaube ich. Und das ist ein tolles Projekt, weil ihr das so zusammen habt, ne?
Ja, es ist schön.
Ist das nicht schön?
Es ist super schön, weil dadurch, dass wir auf dem Land groß geworden sind und dann immer ich zumindest immer diesen Wunsch hatte, das irgendwo wieder zu erleben, hatte ich noch einen größeren Wunsch, das Ganze mit meinem Papa zu erleben, weil er war halt gefühlt immer weg. Meine Therapeutin, die sieht es anders, aber ich habe immer das Gefühl, es ist eine super Idee für mein inneres Kind, für meinen kleinen kindlichen Anteil, der seine Aufmerksamkeit will, dass wir jetzt ganz viel Zeit miteinander verbringen.
Und dieses ganz große Raum da, ist das halt quasi gedacht, irgendwie später Events zu machen oder ist es dein Love?
Wahrscheinlich wird es zuerst das eine und dann das andere. Also wir haben diese riesengroße Scheune, wo ich jetzt diese 2x4 und 4x4, knapp 4x4 Fenster einbauen lasse. Es wird dann so schön, so lichtdurchflutet. So eine riesengroße Fläche. Und da möchte ich dann zum Beispiel weil ich Yoga-Lehrerin bin, dass ich dann zum Beispiel dort so Yoga-Events mache, dass wir dann irgendwelche schönen Veranstaltungen, Geburtstage, dass die Leute, die gestresst in der Stadt sind in Berlin, sich 45 Minuten ins Auto setzen, zu uns rausfahren auf den Hof und dann können sie da einfach mal entspannen, in den Pool springen, in die Sauna springen, ins Eisbad, die Rehe beobachten. Dann haben wir Störche, denen beim Klappern zuschauen, wie sie da vorm Haus stehen. Das ist so schön. Und ich finde, man kommt auf diesen Hof, eigentlich musste mal mitkommen, man kommt auf diesen Hof und weiß ich, es ist so... Es ist Ruhe, es ist nichts, kein Lärm, kein Gehupe aus der Stadt. Das ist echt, finde ich, immer sehr heilsam.
Und lässt du denn die Decken ganz hoch oder ihr habt dazwischen halt quasi so, sag ich mal, Balken gesetzt, aber die sind ja nur halt quasi irgendwie den Dachstuhl halt zu befestigen oder wird da halt quasi eine Decke eingeführt?
Also Stand jetzt möchte ich es offen lassen,
okay.
Aber als Option habe ich mehr Balken quersetzen lassen,
okay.
Dass wir, wenn ich will und da irgendwann rausziehen möchte, was gut passieren könnte, dass ich dann eine zweite Ebene einziehe.
Mhm.
Weil Stand jetzt, finde ich, ist dieser riesengroße Raum, das ist so imposant. Und ich fände es schade, wenn man jetzt schon in den zweiten Stock einzieht, aber vielleicht irgendwann mal.
Und der Bauernhof, wo du aufgewachsen bist,
ja.
In Baden-Württemberg,
ja.
Wo genau, da in Schwarzwald oder am Rand von Stuttgart?
Zwischen Stuttgart und dem Bodensee.
Okay, genau.
Das ist also ein kleines Örtchen bei Deislingen. Rottweil sagt dir wahrscheinlich noch was, oder?
Nein.
Okay, perfekt. Die älteste Stadt Baden-Württembergs, hat eine tolle Fasnet. Ist meine Heimat, bin ich geboren. Ich liebe Rottweil. Und dann gibt's so ein kleines Örtchen, das heißt Deislingen. Und dann gibt's noch ein kleineres Örtchen, das ist der Unterrotenstein.
Mhm.
Und am Unterrotenstein bin ich aufgewachsen. Das kann man noch nicht mal eigentlich einen Ort nennen, weil da stehen ungefähr 3 Höfe und das war's.
Und warst du schon mal zuletzt wieder da?
Ich war das letzte Mal vor ein paar Jahren dort, weil wann immer ich in Rottweil bin, sage ich immer, Conny, also Mama, können wir bitte nochmal auf den Hof fahren? Und dann fahren wir da manchmal noch hin. Und das Lustige ist, mir hat neulich eine über Insta geschrieben, hey, meine Freundin wohnt auf deinem Hof.
Wow.
Weil da irgendwo, ich habe als Kind immer meinen Namen überall hingemalt und sie meinte, da stand irgendwo wohl noch mein Name und ich habe so ein Ginkgo Biloba irgendwann mal zur Konfirmation geschenkt bekommen, der steht da noch und wächst, also der Baum und dann hat sie mir Bilder geschickt und ich wurde so emotional, weil wir hatten auch so ein kleines, wir haben es immer unser Hexenhaus genannt. Es war so ein kleines Häuschen neben so 2 großen Eichen und da haben meine Schwester und ich, das war immer so unser Kinderhaus, da haben wir dann immer die Türen zugemacht und haben irgendwelche abgestorbenen Gräser geraucht, weil wir so cool sein wollten wie unser Papa. Und das ist zum Beispiel weg und ich weiß noch, wie ich wieder dorthin kam und plötzlich war da einfach dieses Loch und ich dachte mir so, wo ist mein kleines Hexenhaus? Das fand ich richtig traurig.
Vor 2 Jahren war ich in den Ort, wo ich aufgewachsen bin, aber wo ich ganz klein war. Also ich war 2 Jahre alt und dann sind wir davon weggegangen.
Ja.
Ein Ort in der Nähe von Madrid, in der Nähe von Toledo, da wo ich dann halt geboren bin. Und da gab es diesen Hof, den mein Vater damals gemietet hat und wo wir gelebt haben. Und in der Scheune, in so einem kleinen Stall an der Wand, war ein Gemälde von meinem Vater. Mein Vater hat sehr gut quasi malen können. Also sein erster Beruf war Sign Painter. Also mein Großvater hatte einen Malerbetrieb.
Yeah.
Und früher hat man noch in Irland oder in den USA auch quasi Werbung mit Malen gemacht. Ne? Also da gab es zum Teil keine Plakaten, sondern halt, man hat wirklich die Werbung halt gestrichen. Oder die Pubs ist noch Tradition in Ireland, quasi, dass von draußen mit der Hand gestrichen wird. Und dieser Handwerk hat mein Vater gelernt. Und dann hat er da in der Scheune eine Ballerina gemalt, die heute noch da ist.
Nein.
Und das war meine Mutter. Meine Mutters erste Beruf oder ihren Berufung war halt quasi, sie war eine ausgebildete klassische Balletttänzerin.
Oh Gott.
Und das hat sie da gemalt. Und ich überlege ganz Zeit, ob ich nicht den Eigentümer, der das Haus gehört, ob ich die Möglichkeit hätte, von dem Putz, wo das drauf gemalt ist, aber ich weiß nicht genau wie. Es gibt einen Weg, es ist sehr kompliziert. Man müsste quasi einen Teil des ganzen Wandes halt quasi entfernen. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme.
Wie wäre es denn alternativ, wenn du ein hochauflösendes Foto davon machst und das drucken lässt? Aber es ist nicht dasselbe, ne?
Nein, aber das ist eine gute Idee. Fotografiert natürlich und gefilmt haben wir das. Aber wenn man das hochwertig machen würde und dann davon halt quasi so Limited Editions, so 100 Stück und alle dann halt, ja, signiert vielleicht von meinem Vater, von seiner Unterschrift, die man halt bedrückt drauf. Das,
das finde ich richtig
das
schön.
Das wäre gut. Das ist eine gute Idee.
Ja?
Ja, es gefällt mir.
Das ist schön.
Sollen wir uns das Geld teilen?
Nee, ich gönne dir das. Aber ich komme da mal vorbei. Ich würde vielleicht die Fotos mitmachen. Dann kannst du mir so eine kleine Tour geben.
Okay.
Aber das heißt, den Hof, den gibt's noch?
Den gibt's noch, ja.
Und du warst vor zwei, drei Jahren warst du das letzte Mal?
Vor zweieinhalb Jahren war ich da, aber ich kann mich an diesen Hof nicht erinnern. Ich bin mit 2 Jahre jung, sind wir davon gegangen und haben halt quasi in Nordspanien, in der Nähe von Pamplona, in einem kleinen Dorf, der heißt Bellasquine, da haben wir ein Haus gekauft, damals für umgerechnet in D-Mark, 1974, 7.500 D-Mark, das wären 3.500 Euro oder knapp 4.000 Euro. Und dieses Haus war natürlich baufällig und hatte kein warmes Wasser und hatte auch keine Heizung. Geheizt hat man halt quasi wirklich mit Holz.
Mhm.
Also es gab, und nur die Küche hat man halt geheizt und das Wohnzimmer, was in eins und die Schlafzimmer halt, waren nie beheizt. Und man im Winter, es ist in Nordspanien, in den Pyrenäen halt quasi auch schon kalt. Ja. Und dann rennt man halt quasi ins Schlafzimmer und dann in so einen großen Pillow. Und dann gab es halt so einen Raum, wo quasi so ein riesen Backofen drin war und der war halt ausgebrannt.
Oh,
und
wow.
Es hieß angeblich, dass da Menschen auch verbrannt worden sind. Und als Kleinkind bin ich immer an diesen Raum gerannt und dachte immer, wenn ich jetzt nicht schnell bin, kommt von diesem Raum so ein großes Arm, so eine Hand und
oh
nehm
Gott.
Mich rein.
Oh Gott.
Das ist so ein bisschen Horror, ne?
Voll. Aber man hat, finde ich, als Kind hat man sowieso so Horrorszenarien im Kopf. Das hatten wir aber auch immer. Bei meiner Oma, die hatte auch so einen riesen Ofen. Da bin ich immer reingeklettert, weil irgendwann durften die den nicht mehr beheizen. Und dann war ich so die Kleinste von allen und konnte dann da immer reinklettern, damit mich auch keiner rausholt und ich meine Ruhe habe.
Mhm.
Da war ich immer in diesem riesengroßen schwarzen Loch und sah aus, ich war voller Ruß, wenn ich da rauskam. Aber da hatte ich auch manchmal Angst. Da hatte ich auch manchmal Angst, dass da irgendwas passiert und jetzt irgendein Dracula kommt und mich frisst.
Mhm.
Das ist lustig, was man als Kinder für Ideen hat und für fast schon so Glaubenssätze. Oder wir hatten bei uns auf dem Hof, ich dachte auch immer, ich glaube bis heute, es gibt Geister. Glaubst du auch an Geister?
Ich glaube nicht an Geistern, aber du glaubst es nicht. Wir hatten ein Haus in Irland, den wir verkauft haben.
Aha.
Und in diesem Haus war ein Geist.
Siehst du? Was war das für ein Geist? Ich glaube, das gibt's wirklich.
Es war eine verstorbene junge Frau.
Aha.
Und in diesem wunderschönen Haus, die wir uns damals geleistet haben, wir haben die gekauft für 2,2 Millionen D-Mark mit 4 Hektar Grundstück und direkt am Wasser, den wir 3 Jahre später verkauft haben, weil wir wieder zurück nach Deutschland gezogen sind, war das so, dass eine Haushälterin, halt eine Frau, die über 80 war, die hat quasi in der Nachbarschaft gelebt, aber kam so 3-mal die Woche in der Küche und hat geholfen.
Mhm.
Also es war nicht Pflicht, aber man hat es einfach mitgemacht. Und sie hat halt quasi dieses Haus 50, 70 Jahre begleitet und hat diese Geschichten erzählt. Und wenn sie diese Geschichten erzählt hat, ne, man hat es wirklich geglaubt. Man dachte, oh, spooky. Und da wäre halt quasi eine junge Frau gestorben und sie wäre halt quasi immer noch im Haus und manchmal knacken die Türen und dies und das und hast du nicht gesehen. Es gab da eine ganz böse Geschichte, die uns das Leben fast alle gekostet hat und zwar.
Oh Gott, ich find's jetzt so spannend.
Angelo Kelly schläft in seinen Raum.
Aha.
Und schläft ein und hat eine Kerze. Und die Kerze quasi fängt Feuer. Und Angelo rennt mit seiner Unterhose aus diesem Raum raus.
Oh Gott.
Und alle seine Sachen, sein ganzes Playmobil und Star Wars und alles, was er besitzt hat, war komplett quasi verbrannt. Selbst seine Kleider. Ja? Und aus dem Fenster kam so 3 Meter
Stichflammen.
Ganz, ganz gefährlich.
Oh Gott.
Die Feuerwehr kam, hat das gelöscht. Ein Riesenschaden. Aber das war wirklich ganz, ganz knapp. Und das ist auch mir passiert. Vor 6 Jahren, es hat die ganze Nacht gewittert in dem Haus, wo ich wohne mit meiner Frau. Morgens um 4:30 hat es wirklich gedonnert, so hart, dass man dachte wirklich, der Blitz ist im Haus reingekommen. Ich bin aufgestanden, draußen hat es geregnet, überall Wasser, rausgegangen, habe geguckt, habe die Ponys und die Pferde halt quasi in Stall reingeholt und dann habe ich mich wieder hingelegt. Und 5:36 Uhr kam der Luke unsere Älteste, zu uns in den Raum und sagte, Papa, es riecht nach Rauch. Und wir stehen normalerweise um 6:30, mhm, nicht eine Stunde vorher. Mhm. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht, geguckt und da war komplett alles vernebelt. Guck auf der anderen Seite und da war kein Nebel. Das war kein Nebel, das war Rauch.
Ach du Scheiße.
Alle vier Kinder rausgerannt, wir standen im Garten und das komplette rechte Haus, Flammen, 5 Meter hoch.
Was?
Komplett. 72 Feuerwehr kamen, Polizei, dies, das, hast du nicht gesehen? Es war so crazy.
Aber wie ist das, woher kam das Feuer?
Der Blitz ist eingeschlagen.
Ins Haus?
Ins Haus. Und was passiert ist, es hat irgendein Elektro, wahrscheinlich Kabel, getroffen.
Ach, shit.
Und dann hat es angefangen, mit dem Dachstuhl zu kokeln.
Ja.
Und sobald quasi da irgendwann genug, ja, ein Einbruch kommt durch halt quasi das Verbrennung von Holz, mhm, dann kommt Sauerstoff und dann gibt's keinen Stoppen mehr. Es war crazy. Und ich hab's von draußen auch gefilmt. Ich stand im Dach mit dem Gartenschlauch und hab versucht halt quasi zu löschen.
Och
und
Gott.
Meine Kinder und meine Frau standen ja im Garten und mein Sohn Leon, damals war der Junge natürlich, sagte, Mama, ist gut, wir sind am Leben. Und das stimmt.
Ja.
Das war so close. Der Blitzableiter war zwar gebaut, aber nicht angeschlossen unten.
Ah nein.
Und die Feuermelder, die wir gekauft haben, quasi, um ins Zimmer halt zu kleben am Dach, waren alle immer noch in so eine Kiste im Keller.
Ah. Oh, ja. Shit. Wahnsinn, was für ein Glück, dass er das gerochen hat, dass
irre,
er wach geworden ist.
Ist so. Wir wären gestorben.
Ja, eben.
Keine
oh
Chance.
Gott,
wir wären am Rauch quasi, mhm, vergiftet.
Oh
It's
Gott.
Crazy.
Oh, ich krieg da Gänsehaut am ganzen Körper. Wahnsinn.
Boah.
Wie brutal.
Ja, deswegen.
Aber ist euer Hab und Gut, ist alles verbrannt oder konntet ihr viel retten?
Ich hab in der rechte Flügel des Hauses nicht alles retten können, aber ich hab innerhalb von gefühlt 1,5 Minuten einen ganzen Auflieger rausgeschleppt.
Nein.
Ich habe Kräfte entwickelt. Ich schwöre es dir, wir haben einen Tisch, den ich von meinem Vater habe. Der ist 4-5 Meter lang aus Eiche. Den habe ich einfach rausgeschoben.
Aus so. Eiche, der ist unfassbar schwer.
Der wiegt bestimmt 100 Kilo. Keine Ahnung. Und auch andere Sachen. Ich habe alles, was ich konnte, so schnell wie möglich rausgeschmissen. Die Feuerwehr kam. Die Polizei war auch da. Die Polizei hat mich verhaftet, weil die haben verboten, dass ich in mein eigenes Haus reingehe. Es war mir scheißegal.
Was?
Ich wollte die Sachen, die haben mich gepackt und gesagt, du hast jetzt hier Hausarrest, du stellst da vorne und kein Meter mehr ins Haus. Und
nein,
dann habe ich gesagt, ey Polizist, es ist mein Haus, meine Sachen drinne. Egal, du bleibst da stehen.
Warum? Weil es zu gefährlich war, oder?
Ja, die wollten mich von mir selbst schützen.
Ach Gott.
Ist auch richtig, weil man sollte nicht unterschätzen, der Rauch. Der ist auch wirklich sehr, sehr gefährlich und kann dich halt quasi, ja. Auf jeden Fall, wir sind alle im Leben und ich kann nur sagen, check eure Feueralarm-Dinge-Geschichten, weil Feuer ist so, so, so gefährlich und Wahnsinn, ja.
Oh Gott, Gott ja. sei Dank geht's euch gut. Das ist so schlimm und finde ich so schockierend, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Man ist nie sicher und es gibt auch immer dieses... Wir leben noch so lange, du hast noch so lange Zeit. Woher weiß ich denn, wie lange ich noch Zeit habe? Wir haben ja keine Garantie, wir unterschreiben ja kein Papier, wo drauf steht. Alles klar, sie werden 80 Jahre alt, mit so und so vielen Jahren wird dies und das passieren. Wir haben ja keine Garantie aufs Leben. Es kann jeden Moment, und das ist das beste Beispiel, es kann jeden Moment vorbei sein. Deswegen, ey, man muss die Feste echt feiern, wie sie fallen, weil man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat. Boah.
Vor 3,5 Jahren, in April, ist mit 46 Jahre jung meine Schwester gestorben.
Ach ja. Gott, mein Beileid.
Sie ist nicht mehr unter uns.
Mhm.
Sie ist eingeschlafen und Barbie Kelly, meine Lieblingsschwester, und wie ich ja letzte und vorletzte Woche sagte, ich war ihr Lieblingsbruder und ihr Beschützer. Und das einzige Positiv, was ich mitgenommen habe, ist Wake-up-Call. Es gibt nur ein Leben und jeder Tag zählt.
Mhm.
Und in Zukunft, egal was, all in.
Mhm.
Und ursprünglich wollte ich so eine Abenteuergeschichte in ungefähr 10 Jahren machen. Es ist die längste Route der Welt, die Panamericana. Und ich dachte, in 10 Jahren, wer weiß, ob ich noch da bin. Also habe ich entschieden, nach dem Verlust meiner Schwester, das so schnell wie möglich zu machen. Habe dann meine Frau gefragt, Tanja, lass uns mal das Family machen. Wir sind gestartet in Alaska, oben in Yukon State, und haben 104 Tage gebraucht für die komplette Panamericana, 30.000 Kilometer, 15 Länder. Wir haben die Kinder aus der Schule rausgeholt, wir haben Homeschooling gemacht, und was die Kinder alles mitgenommen haben, es war mindblowing. Ich könnte 5 Stunden erzählen über die Panamericana, über die Menschen, die Kulturen, über die Wüsten, über die Amazonas, über das Essenkultur, über so 99,9% sind alles nur Leute, die einfach lieb und super und toll sind. Es war Wahnsinn. Und deswegen, und in ein, zwei Jahren werde ich Afrika durchqueren. Ich werde in Kairo starten und nach Kapstadt mit dem Motorrad fahren. Und das mache ich nicht mit der Family, sondern das mache ich mit einer Frau. Und diese Frau heißt Jutta Kleinschmidt. Mhm. Und vielleicht kennst du die nicht. Aber Jutta Kleinschmidt ist, mit ihr habe ich 2 Challenges gemacht. Race Across America, ein Zweierteam. Wir sind die 5000 Kilometer in 8 Tagen und 12 Stunden gefahren und waren 2. im Ziel. Sie ist die einzige Frau auf der ganzen Welt, die Paris-Dakar gewonnen hat. Sie ist Rallye-Weltmeisterin. Im Motorsport gibt es halt quasi nur eine
Motorsport
Wertung.
Motorsport-Rallye. Ne?
Der härteste quasi Motorsport der Welt, Rallye, durch die Wüste, hat sie damals vor 20 Jahren, und ich war ein Riesenfan von ihr, und ich habe sie bei der Automesse gesehen und habe die dann gefragt, ob sie Interesse hätte, mit mir Race Across America zu machen. Und dann haben wir ein 3/4 Jahr später der härteste Radrennen der Rennen gemacht. Und dann habe ich die Jutta, wir telefonieren so alle paar Jahre, angerufen und gesagt, Jutta, ich will Paris-Dakar machen. Und sie sagte, ich bin dabei, Joy. Ich sag, ja, nicht Paris-Dakar, sondern Afrika durchqueren. Ich sag, ich bin dabei, Joy. Ja, aber du kennst die Strecke nicht, Jutta. Ich sagte, ist egal, Joy. Ich bin die Wüstenkönigin. Ne? Oh. Ich bin dabei, du und ich, wie Race Across America.
Och, wie schön. Das heißt, der Auslöser für diesen Wake-up-Call war deine Schwester. Und du lebst dein Leben seit ihrem Tod wahrscheinlich doch nochmal, obwohl du es schon bestimmt sehr intensiv gelebt hast, aber du erlebst es und lebst es noch intensiver, oder?
Bewusster einfach. Dankbar sein, dass man halt wirklich noch am Leben ist, gesund ist, dass man halt das darf, dass wir in Freiheit leben. Mhm. Alle diese Kleinigkeiten, die ja so ganz normal sind, die sind nicht normal.
Nee, auf gar keinen
die
Fall.
Die sind überhaupt nicht normal. Mhm. Ist wie ist bei dir? Hast du Ängste?
Ja, ich habe Ängste. Ja? Also, boah, aber ich noch ganz kurz, ich finde, das ist, wir schimpfen, also ich finde, viele Deutsche schimpfen oft über Deutschland und ich muss mich da in Teilen implizieren, aber was wir in Deutschland immer noch für eine Freiheit genießen, für ein Sozialsystem genießen, für ein Gesundheitssystem genießen, was einfach da ist, dass wenn uns irgendwas passiert, dass uns geholfen wird, dass wir so aufgefangen werden, wie wir es werden durch den Staat, das ist schon auch echt ein Riesenglück. Und dass wir unsere Freiheit so leben dürfen hier, auch als Frau, ich darf mich kleiden, wie ich möchte in Deutschland. Das sind Privilegien, die sind einem manchmal nicht bewusst, dass wir auf die Straße gehen können und nichts passiert, Gott, also fast immer, so Klopf auf Holz. Aber diese Freiheit, dieses, wir haben hier in Deutschland echt, wir haben echt ein, das ist echt ein 6er im Lotto, dass wir in Deutschland geboren sind.
Definitiv. Und ich glaube, die meisten können das bestätigen. Wenn man zurück von Urlaub kommt, ne, dann merkt man, Deutschland ist cool. Ja. Ist wirklich ein tolles Land. Ne? Das ist halt quasi, was man oft vergisst.
Total.
Ja.
Ich finde es auch so verrückt, weil ich war in Südafrika über mehrere Monate. Ich habe dort in so ein soziales, in so ein Guesthouse investiert von Viva Con Agua, vielleicht kennst du die?
Nein.
Viva Con Agua setzt sich dafür ein, dass das Wasser zu einem Grundrecht wird, okay, dass mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser bekommen, ja, dass Brunnen gebaut werden in Südafrika zum Beispiel. Und da war ich die einzige Frau, die in ein Guesthouse investiert hat, was dann gebaut wurde, und mittlerweile, es läuft so gut, es ist so toll, das zu sehen. Und ich war mehrere Monate dort und ich fand Südafrika bezaubernd, wunderschön. Die Natur, Flora, Fauna, ich fand, das war so, so schön. Und das war dieser Sparkle dieser Stadt, dann diese Menschen. Ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Aber, und das ist das große Aber, weshalb ich niemals dort wohnen könnte, du kannst nicht einfach, vor allem nicht als Frau, einfach vor die Tür gehen.
Mhm.
Du musst deinen Schmuck ablegen, du musst dein Handy ablegen. Die Apartheid ist jetzt, glaube ich, 30 Jahre her. Was man dort in den Straßen noch erlebt, das ist so gefährlich und dessen muss man sich bewusst sein, weil viele gehen ja jetzt nach Südafrika mit ihren Designertäschchen. Ich war auch dort damals unwissend mit meinen Designersachen, irgendwie bin ich da rumgelatscht. Das ist echt gefährlich. An Überfällen, was da alles passiert, weil viele jetzt Südafrika so hochloben, wo ich mir denke, wart ihr wirklich in Südafrika oder wart ihr einfach nur in Camps Bay in irgendeiner Villa, die abgesichert war? Weil das ist nicht Südafrika. Und da haben wir in Deutschland eine Freiheit und ein Recht und eine Sicherheit, die ist so enorm. Und ja, sie lässt leider nach, aber ich finde dennoch, dass wir ein Riesenprivileg haben, hier wohnen zu dürfen.
100%, wirklich. Also ich habe sehr, sehr viele Länder auf der ganzen Welt gesehen und ich kann nur sagen, Deutschland ist absolut Wahnsinn. Nur ein Beispiel, auf der Panamericana, wir sind ab Mexiko, aber nicht alle Länder, aber Mexiko, Guatemala, Honduras, Costa Rica nicht und Panama auch nicht, aber dann wieder halt Nicaragua, ja, Kolumbien nicht, sind wir fast jeden Tag, ich sag, überfallen von Militär, Polizeikontrollen. Das heißt, du hältst da an, die kommen rein und die wollen Geld.
Mhm.
Oder die wollen Jacken, die wollen Teddybears, die wollen, egal was du hast, die nehmen sich das und du gibst das.
Mhm.
Und die sind alle schwer bewaffnet. Und du kommst nicht weg, wenn du nicht Cash gibst. Und das ist halt crazy.
Mhm.
Voll, total korrupt an den Grenzen, ne? Was ich da gesehen habe, das war so absolut unfassbar. In Honduras, Guatemala, oben ins Gebirg, steht auf einmal zwei Frauen mit 4, 5 Kinder, alle ganz klein, Flüchtlinge aus Venezuela. Und dann habe ich die gefragt, wie lange seid ihr unterwegs? Und die sagten, 36 Tage schon. Ich sag, wie bitte? Und die Kinder machen so mit den Hand. So,
oh
so Mund. Ich habe dann die Crew gesagt, ich brauche $500. Gib mir hier $500. Ich sag, wer ist die Hauptfrau hier? Sie. Hochschwanger war sie.
Ach Gott.
Die versuchen halt quasi die Grenze von Mexiko nach USA.
Mhm.
Weil wenn das Kind in USA geboren ist, kriegt haben die
sie,
Aufenthalt.
Ja. Und dann kriegen sie, glaube ich, auch direkt die Staatsbürgerschaft, oder?
Ja.
Ja.
Und das ist natürlich, wenn man das gesehen hat, dann habe ich ein Taxi organisiert, der die Familie halt zum nächsten Ort bringt, dass die da halt eine Unterkunft haben. Wahnsinn. Wir haben wirklich so viel Glück in Europa und in Deutschland. Und genau, ich lebe sehr, sehr gerne in Deutschland. Und Berlin ist wunderschön. Berlin ist aber nicht mehr wirklich Deutschland. Es ist wie Amsterdam, wie Paris,
ja,
wie London. Es
alles
ist so international.
Ja.
Das ist so Wahnsinn. Ich meine, da warst du noch nicht geboren. Aber ich kann mich erinnern, als die Mauer gefallen ist.
Warst du dort in Berlin?
Nein,
oh,
ich war nicht in Berlin, aber wir waren 17 Tage vor Mauerfall im Osten.
Nein.
Wir haben im Osten, sind wir dreimal eingeladen worden als Kelly Family und haben im Osten Konzerte gespielt und auch Fernsehen gemacht. Und früher gab es eine Fernsehshow, die hieß Kessel Buntes.
Mhm.
Eine große Show, die hier in Berlin auf dem Friedrichspalast quasi 4 Tage mit Proben, Kostümproben hinter die Kulissen. Es war wie in so einem Hollywood-Film. Da haben 12 Frauen nur quasi Kostüme gemacht. Da waren 30 Requisiteuren, da waren Regisseuren, Probelicht, da war halt quasi Kostümlicht, dies, das, das. Also es war Wahnsinn. Da haben Hunderten von Menschen gearbeitet. Das war die größte Show. Das war das Wetten, das von Osten. Da haben wir 4 Songs insgesamt 22 Minuten spielen dürfen. Kam dann halt ein halben Jahr wieder zurück, haben in Cottbus in der Stadthalle eine komplette Kelly Family Concert gespielt, 90 Minuten für DDR-Fernsehen 1.
Aha.
17 Tage später ist die Mauer gefallen.
Nein.
Wirklich, ist die Mauer gefallen und klar, im Osten, wir sind eingeladen worden als sogenannten Kultur- oder Staatsgäste. Wir sind gut empfangen worden, es war der Hammer, es war super.
Yeah.
Aber das zu sehen, da ist eine Mauer Und im Westen kleiden sich alle vielleicht blau oder rot und du gehst über die Grenze und auf der anderen Seite ziehen sich die Leute quasi ganz andere Klamotten an, essen ganz anderes Essen, fahren ganz andere Autos. Es ist wie so Schwarz-Weiß-Fernsehen. Mhm. Das war so unfassbar, das zu erleben dürfen. Das war gigantisch und da bin ich natürlich sehr dankbar. Und dann ist die Mauer gefallen. Diese Show in Cottbus ist nie ausgestrahlt worden, weil DDR-Fernseher hat keiner mehr geguckt.
DDR gab es nicht mehr.
Das war Game Over. Und
das du war, so lange eine gute Zeit hattest.
Es war der absolute Wahnsinn, wirklich. Ich liebe den Osten, muss ich sagen.
Ja.
Und jetzt mittlerweile merkt man in Berlin nicht mehr, wo ist West, wo ist Ost. Da gibt es zwar halt quasi so eine Grenze. Es gibt hier einen Lauf, einen 100 Kilometer Lauf, einen 100 Meilen Lauf. Und die bewegt sich halt quasi nur an der Mauer. An der Mauer Streifen.
Ach,
ne?
Cool.
Und, aber es gibt natürlich Ecken, wo du gar nicht mehr weißt, wo überhaupt, sag ich mal, noch die Mauer war. Aber es war sehr schön, das erlebt zu haben. Also mit 17 quasi habe ich dann halt den Mauerfall erleben dürfen.
Wo warst du im Moment, wo die Mauer gefallen ist?
Genau. Wir waren in Amsterdam, da haben wir gelebt. Wir hatten in Ende der 86 haben wir ein bewegtes Haus gekauft, ein Hausboot. Wir haben in so ein Schiff gekauft, so ein Kutter. Der hat nur 54.000 Gulden umgerechnet, so 25.000 Euro. Der war nur Rost, der war eigentlich zum Schrott. Mhm. Den haben wir halt quasi gerettet, weil mehr konnten wir uns nicht leisten und haben den halt quasi selber gestrichen und ja, genau. Ja, es war absolut Wahnsinn. Und da im Fernsehen haben wir gesehen, diese Bilder, dass die Menschen auf die Mauer stehen und dass die Leute mit dem Hammer halt quasi die Mauer wegklopfen.
Ich krieg da immer noch Gänsehaut. Ich krieg da immer eine Gänsepelle.
Und ich kann es nur bestätigen, dass David Hasselhoff die Mauer zum Fallen gebracht hat. Natürlich.
Das ist so gut. So gut. Wann bist du dann das nächste Mal nach Berlin?
Wann ich wiederkomme?
Ja. Yeah. Also wann du das nächste Mal, die Mauer ist gefallen, du warst in Amsterdam, hattest du da nicht sofort den Impuls, deine Sachen zu packen oder mit dem Hausboot loszuziehen und direkt nach Berlin zu fahren?
Nein, was wir gemacht haben ist, wir haben dann direkt angefangen halt quasi im Osten halt auf der Straße zu spielen, weil die kannten uns. Im Westen waren wir No Name, im Osten durch ein paar TV-Auftritte kannte man uns ein bisschen. Ne?
Ah.
Und dann die erste Stadt, die wir gespielt haben, und das war, ich glaube, Februar oder März. Also Mauer ist gefallen am 9. November und dann gab es erstmal so, muss mal erstmal irgendwie alles geregelt werden, was genau die Politik macht und wie das Gesamte irgendwie, es hat eine Zeit gebraucht. Und dann im Frühling haben wir angefangen, in Magdeburg war die erste Stadt und dann ging es von, da haben wir jeden Ort im Osten gespielt und das war, wir haben da sehr gut verdient und wir sind sehr dankbar, dass die Ost halt quasi uns dieses Album Over the Hump, unser Erfolgsalbum, der schon 30 Jahre alt ist, sehr gepusht haben und das Ding in die Charts und dann ist es halt im Westen stärker rübergeschwappt und dadurch haben wir halt Erfolg haben dürfen, ja. So ist
es. Das ist so verrückt, ne? Was du schon alles erleben durftest. Du hast auch gefühlt, glaube ich, schon auf der ganzen Welt gelebt.
Auf der ganzen Welt nicht, aber ich war sehr, sehr viel unterwegs. Also Nord-, Südamerika, Mittelamerika, fast alle Länder bis auf 2, 3. Und in Afrika, da fehlen noch viele, aber viele habe ich. Und ich gehe jetzt demnächst, darf einen Vortrag halten für ein Unternehmen in Egypt. Ne? Ich habe gesehen, du moderierst auf Englisch, International in Amsterdam.
Yes, sir.
Was für ein Gefühl ist das denn?
Das ist so toll.
Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch so.
Das fühlt sich so groß plötzlich an. Ja, auf Englisch zu moderieren fühlt sich absurd groß an, weil ich mich ganz lange nicht getraut habe, auf Englisch zu sprechen. Weil ich immer das Gefühl hatte, mein Schulenglisch ist nicht gut genug. Aber auch da wieder der beste Tipp. Date in der Sprache, wo du dich weiterentwickeln möchtest.
Mhm.
Mein Ex, wir haben uns primär auf Englisch, Französisch oder Spanisch im Wechsel unterhalten, aber primär auf Englisch. Und dadurch habe ich eine Hemmschwelle überwinden müssen, um alle Gefühle vor allem auch auf Englisch zu kommunizieren und habe dadurch so ein gutes Englisch gelernt. Und dann war die Beziehung, die habe ich irgendwie beendet und dann paar Wochen später durfte ich diese Show moderieren auf Englisch in Amsterdam. Das war international. Models aus der ganzen Welt waren zum Beispiel auch da und es war so verrückt, da zu stehen und zu wissen, die kleine Lola vom Bauernhof darf jetzt hier stehen und auf Englisch moderieren. Und das war echt, Also auf Englisch moderieren. Ich durfte jetzt auch schon Shows auf Englisch, andere Shows moderieren, wo aus ganz Europa Promis eingeflogen wurden. Und das ist schon nochmal ein anderes Ding, weil dann spreche ich plötzlich auf Französisch, auf Spanisch, auf Englisch, je nachdem, wer gerade angesprochen werden muss. Und die sprechen vielleicht alle nicht so gutes Englisch und dann übersetze ich es kurz. Das ist schon, das ist echt wie so ein Live-Gehirn-Jogging. Das ist echt, das ist cool. Das macht Spaß.
Wahnsinn. Kennst du Desiree Nosbusch?
Aber ich sie bin ist, mit Namen auch echt
okay, no problem. Sie ist quasi, ich schätze mal so 10 Jahre älter wie ich, ne? Yeah. Und sie ist eine Schauspielerin, aber auch Moderatorin.
Ach, cool.
Und die spricht, so wie du, Französisch, Englisch, wahrscheinlich auch Spanisch, yeah, und Deutsch sowieso. Und sie hat damals, das ist schon bestimmt 20 Jahre her, den Grand Prix, oh, wow, moderiert.
Oh, wow.
Und dann auf alle Sprachen.
Aha.
Das war so gigantisch.
Mhm.
Und jetzt stell mal vor, Lola, Stefan Raab gewinnt den Grand Prix in Basel und der Grand Prix kommt nach Deutschland und wer soll es moderieren? Lola! So ist es!
Ich wäre bereit! Ich wäre bereit!
Stefan! Stefan!
Ja, wirklich, Stefan, Mann!
She is your moderator! International!
Ey, das wär's, ne? Das finde ich cool. Ich spreche auch manchmal, ich spreche einen Satz und starte auf Deutsch, gehe dann ins Französische, dann ins Englische und dann ins Spanische. Weil das so lustig ist, weil du dann, du kannst dich ja, quand je parle en français and then I'm just going into English and yo puedo solamente hablar en español. You can just go every. Ich finde, man kann so jeden Satz so staccato in jeder Sprache einmal so transformieren. Ich finde, das ist so geil, weil das für den Kopf, das ist wie so ein Gehirnjogging.
Aber das ist richtig schwer, dass ja, du halt quasi, sag mal, du springst von Deutsch auf Französisch, von Französisch auf Spanisch, von Spanisch auf Englisch. Das ist crazy. Das ist wirklich, das ist Höchstleistung. Das ist,
irgendwann weiß man auch nicht mehr, welche Sprache spreche ich gerade eigentlich. Ich habe das auch, dass wenn ich manchmal zu lange auf einer Sprache spreche, also wenn ich eine Weile in Amerika bin, ich war irgendwie 1-2 Monate in, wo war ich denn, in der LA, und dann kam ich zurück und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe Deutsch verlernt.
Okay.
Weil mir so viele deutsche Wörter entfallen sind und Deutsch ist ja so eine schöne Sprache. Wir haben ja für jedes Gefühl haben wir ja irgendein Wort. Ich finde, Deutsch hat so eine Liebe zum Wortdetail. Es gibt so viele Wörter, um jedes Gefühl, jede Gefühlslage zu umschreiben, um allein das Wort Doppelhaushälfte. Wir haben ja in Deutschland Wörter, die sind ja abgefahren.
Das und stimmt.
Und ich finde, die deutsche Sprache, die verroht leider auch, was ich super schade finde. Aber wir haben so viele Wörter, aber ich kam zurück und dachte mir so, ich weiß keins mehr. Ich hatte so ein richtig, wie so ein Käse, der so Löcher hat. Und es war einfach teilweise, wie so ein Loch im Kopf.
Willst du eine Geschichte hören, die nicht schön ist?
Immer. Ich möchte all deine Geschichten hören.
Okay. Desiree Nosbusch war zusammen mit einem Mann, der früher ganz früh RTL und RTL Radio gegründet hat. Einer von den Big Bosses.
Mhm.
Der hieß Jörg Bosel. Ne? Und Desiree Nosbusch war mit ihm, ich glaube, 10 Jahre oder länger. Und er war aber auch gleichzeitig ihr Manager. Und der war etwas älter.
Mhm.
Also älter nicht, aber der war so 30 und sie war halt eine tolle junge Frau. Und der Jörg Bosel von Erste Ehe hatte einen Sohn.
Mhm.
Er ist Christian Bosel. Und Christian Bosel, weil mein Vater mit Jörg Bosel ein bisschen gearbeitet hat, hat sich der Christian Bosel mit meinem Bruder Johnny, mein älterer Bruder Johnny, befreundet. Und der war sehr vermögend und wohnte in so einem Villa oben am Hang vom Rhein.
Natürlich.
Und wir, die Kellys, wir waren Straßenköder, haben alle in einem Kelly-Family-Bus gelebt und hatten nix. Aber der Christian fand den Johnny und Johnny fand ihn, die haben gematcht. Sie waren Wahnsinn. Und der Christian hat sich immer im Bus versteckt, weil er wollte mit uns halt quasi wegreisen.
Ach, ne? Nein.
Es war eine schwierige Situation, er war geschieden und der lebte bei seinem Vater. Aber mit seinem Vater war das nicht so einfach und sein Vater hatte eine neue Frau und so etc. Okay, und der hat uns sogar in Spanien besucht. Und war 1-2 Mal mit uns auf Tour und in Urlaub und dies und das. Und irgendwann haben wir von ihm nicht mehr gehört. Gar nichts mehr. Und Leipzig, nach Mauerfall, Anfang der 90er Jahre, stand auf einmal so ein junger Mann vor uns. Und früher gab es keine Handys und wir hatten kein E-Mail und keine Adressen. Wir waren on the road.
Aha.
Stand Christian Bose vor uns und sagte, kennt ihr mich noch? Wir haben ihn nicht gekannt, weil er sah nicht gut aus. Der hatte sehr schwere Probleme, ne? Drogenprobleme.
Mm.
Sehr, sehr, sehr schwere Drogenprobleme. Und mit deinem Vater auch sehr viele Probleme. Und dann haben wir, hallo, dies und das, und hast du nicht gesehen? Und zwei Jahre später in der Zeitung, in der ersten Seite, stand drauf, Christian Bosel oder der Sohn von Jörg Bosel ist ermordet worden von Christian.
Was?
Der hat ihn mit einem Küchenmesser umgebracht, zu Hause.
Was?
Ja. Und falls jemand weiß, wo Christian Bosel ist, weil der ist natürlich in Knast gelandet, aber wahrscheinlich ist er vielleicht mittlerweile raus und hoffentlich lebt er noch, würde ich gerne mal ihn treffen und fragen, was damals passiert ist.
Ach du Scheiße.
Der Freund von Johnny hat seinen eigenen Vater gekillt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du je. Das ist so schlimm. Ich frag mich immer, also da ist immer so dieses große Warum im Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob man das manchmal, ob es irgendeine Erklärung für so eine Handlung gibt. Also das muss ja psychisch, da müssen ja jegliche Synapsen durchbrennen, oder?
Crazy. Ist absolut.
Wahnsinn.
Absolut.
Hättest du nicht Angst, den wieder zu treffen, weil
Nein.
du nicht weißt, ob der psychisch einfach...
Überhaupt keine Angst.
Echt?
Überhaupt keine Angst. Ich versuche schon seit Jahren, und das klappt nicht, eine Woche in Knast zu landen. Also einfach mit
Du bist... Ey, Joey!
Das Problem ist, du kommst da nicht rein, wenn du nicht, sag ich mal, böse wärst, ja. Weil es ist Freiheitsberaubung und du brauchst ja Unterschrift von einem Minister, ne? Und
deswegen,
also falls ein Minister das hört, vielleicht gib mir die Möglichkeit, eine Woche halt quasi im Knast mit diesen bösen Jungs quasi halt zu verbringen, um die zu verstehen.
Aha.
Ne? Ich finde das spannend.
Das ist auf jeden Fall spannend.
Ja.
Steuerhinterziehung bietet sich an, da landet man auch im Knast.
Oh, stimmt,
oder?
Aber das will ich nicht.
Das verstehe ich. Wenn dann wahrscheinlich auch direkt ein paar Jahre.
Ich mache ja halt mit Stern-TV. Machen wir Projekte. Ne? Und wir haben halt so Art Sozialprojekte. Und eins davon war, 4 Tage in Frankfurt am Bahnhof auf der Straße leben.
Oh wow, hast du gemacht?
Ja, ja. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Wirklich.
Wie war das denn?
Also, das ist echt schon... So krass, wirklich, Lola. Also erstens, als Mann, don't do it. Und als Frau sowieso nicht. Mhm. Und was da abgeht, das glaubst du nicht. Das
wie
ist
kann man
so
sich das vorstellen?
Crazy. Also wenn du da 4 Tage lebst, ich sag dir eins, da ist so viel Gefahr und Kriminalität und Hardcore-Drogen und der ganze Milieu und das volle Programm und das ist richtig heftig. Und da quasi mit versteckter Kamera quasi, ja, ich kann es nicht empfehlen, es war aber eine Riesenerfahrung. Und dann haben wir 4 Tage auf Malle, das ist etwas cooler, da gibt es halt quasi viele Aussteiger.
Von Frankfurt nach Malle.
Und 4 Tage auf Malle auf der Straße mit Obdachlosen leben. Und,
okay.
Und 2 habe ich getroffen, Tom und Markus hieß der, und die habe ich dann einen Tag begleitet und der eine war Bankräuber und der hat 12 Jahre gesessen und der andere ist ein Mörder. Der hat 17 Jahre gesessen oder 21, weil er jemanden halt zu Tod verprügelt hat. Und mit diesen 2 Jungs habe ich einen Tag, die sind keine Jungs, die sind schon ältere Männer, verbracht. Und die leben in so ein Stück Wald, in so einem Felsen. Und der Mörder, der lebt in so einem Zelt. Und vom Zelt auf der rechten Seite ist da, wo er sein Geschäft macht. Und da ist ein Haufen, der lebt schlimmer wie Ratten. Und der andere direkt daneben in so einer Hölle.
Mhm.
Wie so, diese 2 Jungs, die werden irgendwann wahrscheinlich da sterben und keiner wird es wissen. Das ist so crazy. Und die haben keinen Kontakt zu ihren Familien, die Enkeln, Kindern und die eigenen Kindern, die wollen von dem nichts wissen.
Mhm.
Das ist die Karriere. Das ist da, wo du endest, wenn du halt quasi den falschen Weg im Leben gehst. Das war sehr belehrend. Also es war wirklich irre zu sehen. Und jeder Mensch, der auf der Straße gelandet ist, meistens fängt das alles in der Kindheit. Hier in Berlin habe ich 3 Tage auf der Straße gelebt, am Bahnhof Zoo. Und da war ein Typ, der heißt Thomas. Und den habe ich gefragt, warum lebst du auf der Straße? Und der hat mir erklärt, seit 4,5 Jahren lebt er auf der Straße und der ist gelernter Banker, war früher bei der Bank, 8 Jahre angestellt. Er sagte zu mir, ich bin nach Hause gekommen, die Straße war gesperrt, ein Haus hat gebrannt, mein Haus mit meiner Familie.
Oh Gott.
Frau und 2 Kinder. Und der hat einfach aufgegeben.
Oh Gott.
Okay, jetzt... Bessere Fragen,
Gott.
Keine Horror-Stories mehr.
Es sind so Horror-Stories, aber ich finde es ich finde es so spannend, solche Geschichten zu hören, weil ich stelle mir immer, wenn ich durch Charlottenburg fahre, stelle ich mir immer die Frage, wie kann es sein, dass hier alles voll mit Obdachlosen ist unter der Brücke?
Willst du noch schlimmere Story hören?
Ich weiß es gerade noch nicht. Ja, vielleicht noch.
Oder eine?
Ja, eine, komm.
Okay.
Eine mach. Ich trinke so lange meinen Beruhigungs-
Wir hatten einen Mitarbeiter, der hat uns gefilmt. Über Jahre. Das habe ich noch nie erzählt. Mhm. Aber es muss einfach gesagt werden. Der hat uns jahrelang, wir reden über 4, 5 Jahren, er war unser einziger Kameramann, der uns begleitet hat. Er. Mhm. Ich habe ihn gefeuert, weil quasi wir keine Arbeit mehr hatten. Mhm. Wir haben gestoppt und das war alles gut. Er hat sich selbstständig gemacht, hat einen Weg gemacht. Und ich habe damals immer gesagt, irgendwas stimmt in dem Typ nicht. Und alle haben gesagt, Joey, der ist doch ganz nett, lieb. Der so. Ich sage, nein, irgendwas stimmt nicht. 10 Jahre später kam es raus. Der ist verklagt worden. 136 Fälle Kindermissbrauch. Mm-mm. Der ist für 6 Jahre in Knast gelandet und ist jetzt wieder raus.
Der ist jetzt wieder raus. Wie ist so eine Person muss, wenn du mich fragst, lebenslang, und zwar nicht 20, 25 Jahre lebenslang, sondern lebenslang, bis diese Person stirbt in Haft. Das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich.
Was ich damit sagen will, ist, die Gefahr ist da überall manchmal und du siehst es nicht.
Oh Gott. Ne?
Ja, anderes
Wahnsinn.
Thema?
Nee, ich
Bessere
finde,
Thema?
Nee, ganz ehrlich, es sind unbequeme Themen, aber diese Themen müssen besprochen werden. Und ich finde gerade so ein Thema, dass du mit Steuerhinterziehung länger sitzen musst im Gefängnis, längere Strafen bekommst, Freiheitsentzug, als wenn du Kinder missbrauchst, dich an Kindern vergreifst. Das ist doch falsch. Da ist doch unser System komplett falsch aufgestellt.
Richtig.
Ich finde sowas furchtbar. Ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus mit Politik. Ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus mit Rechtslagen. Ich habe davon keine Ahnung. Aber rein von meinem Herzen, von meiner Emotion, es kann doch nicht richtig sein, dass wenn du Steuern hinterziehst, dafür länger im Gefängnis bleibst, als wenn du dich an einem Kind vergreifst.
Ja.
Ich blick sowas nicht.
Ja, es ist crazy.
Ich habe auch jetzt erst wieder von einem Mann gehört, der hat wen umgebracht. Es war ein Femizid. Er hat seine Freundin umgebracht. Dieser Typ sitzt jetzt für 20 Jahre und dann kommt er wieder raus und ist wieder auf freiem Fuße. Und ich frage mich, wie ist sowas möglich? Lernt so ein Mensch? Ist es eine Psychose? Bleibt es in dem Kopf? Kommt da Reue? Ich habe keine Ahnung. Also wenn diese Männer, die du kennengelernt hast, die andere umgebracht haben, zeigen die Reue, sagen sie, es tut mir so unfassbar leid. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich würde sowas nie wieder tun. Oder denken die sich, sind die so abgefuckt? Was? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich kann es mir nicht erklären.
Keine Reue.
Keine Reue?
Bei dem Bankräuber muss ich sagen, okay, ist mir egal. Ne?
Ja.
Das ist ja nur Cash. Aber bei den anderen, keine Reue.
Der hat keine Reue, dass er ein Menschenleben umgebracht
hat. Ich habe ihn gefragt.
Oh,
und er sagte, ja, der hat mich provoziert. Der hat mich provoziert. Und das gibt ja genug Grund, ihm halt quasi totzuschlagen. Crazy. Die finden
das
sich damit
so
ab. Das ist, es gibt leider People, die nicht gut sind.
Mhm.
Ne? Die meisten sind alle lieb, aber es gibt ein paar, die sind wirklich böse.
Das ist so übel. Vor allem dann frage ich mich, wenn du, ich würde mir wünschen, dass man psychologischen Befund bekommt, bevor man aus dem Gefängnis raus darf, ein ernstes Gespräch, wo analysiert wird, ist diese Person befugt, diese Freiheit zu genießen, aber auch die Freiheit von anderen potenziell wieder zu gefährden. Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, wenn diese Person keine Reue zeigt, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, dann musst du den doch wieder ins Gefängnis bringen, oder?
Mein Nachbar, ne? Wo ich früher gewohnt habe, Vater ist gestorben, Mutter quasi hat irgendwann das nicht mehr verarbeiten können und die Nachbarschaft hat immer aufgepasst, dass sie halt quasi, sie hat sie abgeschlossen, haben gesagt, alles okay, ja, mein Mann kommt gleich, der war schon 5 Jahre tot, ne? Und irgendwann ging das nicht mehr und dann hat sie eine Betreuung bekommen, ist sie in Heim gelandet, weil sie halt quasi nichts mehr gegessen hat, sie hat es schwer abgenommen, alles drum und dran. Und dann dieser Verwalter hat das Haus verkauft und ich hatte Interesse, das zu kaufen, habe das gekauft. Und irgendwann kam ein Anruf von einem Anwalt, dass ich halt quasi bei so einem Prozess, wo es um Mordversuch geht, da als Zeuge kommen soll. Und ich, wie bitte, was ab, was geht ab hier?
Mhm.
Der Sohn von unserer Nachbarin mit ihrer Freundin haben die Mutter in Mettbrötchen irgendwie 100 Schlaftabletten reingesteckt. Mhm. Und sie nach 4 Tage Koma hat es doch überlebt. Und der hat den Richter gesagt, weil der Richter fragte, wo hast du das neue Auto und wo hast du halt quasi das Motorrad? Mhm. Weil er hat die Konten alle geplündert. Er sagte, ja, der Kelly, der Nachbar, hat das Haus gekauft und dass er den Zuschlag bekommt, hat er mir 70.000 auf die Hand gegeben. Warum soll ich das tun? Ich habe gesagt, pass mal auf, stopp. Schick sie halt von Steuerberater quasi die Überweisung, den Beleg, den Kaufvertrag. Ich sag einfach, es gibt keinen Grund. Der hat da keine Aktien. Das ist eine Vollmund. Er hat das unterschrieben. Sie hatte keine Testament hinterlassen und keine, ja, also. Aber wie crazy ist das denn?
Ey, das ist
dieser Typ, ich will ihn nicht nennen, den kannte ich. Mhm. Den habe ich immer angerufen und sagen, deine Mama ist draußen, komm. Sie hat sich wieder abgeschlossen.
Das ist so absurd und beängstigend, dass man Menschen nur bis vor den Kopf gucken kann und nicht bis in den Kopf. Das macht mir manchmal echt Angst. Ich finde das so, ich bekomme zum Beispiel immer wieder irgendwelche Morddrohungen und irgendwelchen Hardcore-Hass im Netz ab. Und ich denke mir immer bei diesen Morddrohungen, wenn mir dann Typen so ganz genau beschreiben, wie sie mich wo umbringen wollen, denke ich mir immer so, wo habe ich eine Garantie, dass es nicht passiert? Ich habe keine. Ich weiß ja nicht, wenn ich auf der Straße gehe, ob da nicht vielleicht der Typ, der mir die Nachricht geschickt hat, gerade hinter mir läuft und jetzt gleich das Messer zückt und mich einfach absticht. Ich habe ja keine Garantie. Und das finde ich, diese nicht vorhandene Sicherheit, ich bin mittlerweile manchmal wie so eine paranoide Person, dass wenn jemand hinter mir läuft, ich schreck plötzlich zusammen oder ich zuck zusammen, stell mich an die Wand, lass die Person vorbeilaufen, weil ich einfach Schiss habe, dass es vielleicht jemand sein könnte, der mir eine der Morddrohungen geschickt hat. Das ist so bescheuert, wo ich mir immer denke, sag mal, checkst du nicht, dass hinter jedem Profil ein Mensch steckt mit Emotionen, mit Gefühlen, der Angst hat durch deine Nachricht? Da wird es wahrscheinlich auch noch einige geben, die dann sagen, ja, genau so soll es sein. Sie soll Angst kriegen.
Hast du Angst?
Ich habe auf jeden Fall manchmal Angst. Auf jeden Fall. Ich hatte einen Stalker vor der Tür stehen und der war sich sicher, wir sind in einer Beziehung. Ich habe diesen Menschen aber noch nie zuvor gesehen. Und das zeigt mir einfach, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die unzurechnungsfähig sind und dadurch Dinge tun, die ich vielleicht nie tun würde und mir deswegen nicht vorstellen kann. Aber das ist echt schockierend. Der hat eine Nacht im Park geschlafen, weil er mich nicht angetroffen hat. Der hat meine Adresse rausbekommen. Die muss man sperren lassen, was ich auch nicht wusste, weil sonst kannst du anrufen und sagen, ich glaube beim Bürgeramt, und kannst sagen, ja, Joey Kelly, der schuldet mir 500 Euro. Und dann würden sie mir, wenn du es nicht gesperrt hast, würden sie mir deine Adresse geben und dann könnte ich zu dir nach Hause kommen.
Wow.
Und könnte sagen, so Joey, du hast mir 500 Euro geschuldet, auch wenn es nicht stimmt, aber dann weiß ich, wo du wohnst. Und das wusste ich ganz lange nicht. Und habe mich dann mal mit anderen unterhalten aus der ganzen bekannteren Szene und die haben mir alle gesagt, wie, du wusstest es nicht? Natürlich muss man seine Adresse sperren. Ich hatte keine Ahnung davon. Wusstest du das?
Nein, ich wusste das nicht.
Siehst du? Dann mach's mal schnell. Also
ich, okay, das erzähle ich nicht, um mich selber, also es steht irgendwo, wo ich bin, aber ich bin nicht da.
Ja, das ist gut. Ist gut, weißt du, wenn du nicht da bist, wo man meint, das zu sein.
Ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil das ist echt gefährlich und das habe ich lange Zeit unterschätzt, weil ich mir immer dachte, so, als ob ich mal einen Stalker habe, aber als ob sowas mir mal passiert. Aber man ist davon nicht sicher und ich habe früher immer so zeitgleich, wenn ich im Restaurant saß und gegessen habe, habe ich ein Bild davon gemacht, das gepostet, verlinkt, wo ich bin. Ich habe mir da nie Sorgen gemacht. Mittlerweile, ich kann nicht mehr zeitgleich posten, wie ich auch an dem jeweiligen Standort bin, weil das ein viel zu hohes Risiko ist, dass mir sowas nochmal widerfährt.
Wahnsinn.
Und das ist doch bescheuert. Das ist so. Und dann gibt's auch wieder die Stimmen, die sagen, ja, bist du selbst schuld, bist halt in der Öffentlichkeit, musst mit Morddrohungen umgehen, musst mit Hass umgehen, heul nicht rum. Wo ich mir denke so, was ist das eigentlich für eine Rechtfertigung? Was sagt das über unsere Gesellschaft? Ich würde mir so wünschen, dass wir in einer liebevollen Welt leben und all diejenigen, die einfach nur hasserfüllt sind, die schicken wir alle auf eine Insel mit gewissen Politikern, dann sollen sie da sich alle hassen, sich alle, was weiß ich, wenn die so viel Hass in sich tragen, dann sollen sie den dort miteinander austragen, aber Menschen, die in Frieden leben wollen, sollen sie die doch einfach bitte in Ruhe lassen.
Mein Vater sagte immer, mein Ziel ist es, frei, ohne Angst zu leben.
Mhm.
Und das ist auch mein Ziel.
Ja. Yeah. Schaffst du es?
Frei ja, aber Angst nicht.
Was sind deine Ängste?
Ich habe Angst immer um meine Familie, um meine Kinder. Ich habe Angst, dass ich irgendwann nicht mehr da bin und für meine Familie da bin und für meine Leute.
Mhm.
Ja, also ich bin 52. Ich hoffe, dass ich mindestens 100 werde, aber wahrscheinlich nicht.
Ne? Wer weiß.
Ich habe sehr extrem gelebt, aber ich bin trotzdem gesund und etc. Und die Vorstellung, dass du nicht mehr da bist, die macht mir Angst.
Was macht dir da am meisten Angst?
Dass ich, dass es vorbei ist.
Yeah.
Weil das Leben so unfassbar schön ist.
Mhm.
Dass das, was man erleben darf, quasi, das ist einfach so Knopf aus.
Mhm.
Und es ist einfach nur dunkel und du denkst an nichts und alles ist vorbei.
Yeah.
Und du hast dein Leben geackert und Gas gegeben und versucht, was Gutes zu machen und auf was aufzubauen. Ja. Und deswegen bei der Baustelle, nochmal zu dem Bauernhof, ne? Was Positives,
du bist so
Leute.
Geil, du bist so gut.
Meine Jungs, die quasi Handwerk, ne? Du machst da alles selber mit. Du hast natürlich auch ein Team. Ich sag dir immer, langsam und gut. 100 Jahre. Wir bauen auf 100 Jahre. Qualitativ. Wir wollen wirklich so bauen, dass quasi die übernächste Generation sagt, der Opa war verrückt.
Ja, genau so. Aber ich bin mir sicher, wir werden es sagen. Ich glaube, wenn man dich als Papa, als Onkel hat, als Opa, ich glaube, da ist man so gesegnet, weil du eine Herangehensweise an dein Leben hast, die habe ich, glaube ich, so noch nie erlebt. Was du für Dinge erzählst, die Superlative an Erlebnis, an Abenteuer, erzählst es aber, als wärst du gerade Brötchen holen gegangen. Und das finde ich so, das begeistert mich so sehr.
Sind deine Eltern stolz auf dich?
Ich glaube schon.
Mama und Papa?
Also meine Mama auf jeden Fall. Ich glaube, mein
Vater
auch.
Ich habe die Bilder gesehen.
Ja.
Der liebt dich.
Ja.
Das ist der Hammer. Der würde doch keine Minute mit dir Zeit verbringen, wenn der dich nicht lieben würde.
Ja, das stimmt.
Darf ich fragen, ist das unverschämt?
Nee, ist nix.
Hat er ein schlechtes Gewissen, dass er nicht für dich da war? Darf man diese Frage stellen?
Die darfst du auf jeden Fall stellen, weil die habe ich ihm auch schon gestellt und ich weiß, dass er es nicht mag, wenn ich darüber in der Öffentlichkeit spreche, aber es ist mir egal, weil das, er ist mein Papa, aber er war nicht immer da und das ist ein Fakt und ich wünschte mir, dass er daraus lernt und ich glaube, er hat auch daraus gelernt. Ich wünsche mir sehr, dass er auch ein schlechtes Gewissen hat. Und ich glaube, das hat er, weil wenn du ein kleines Kind bist, du brauchst deine Mama und du brauchst deinen Papa. Und wenn der Papa nicht für dich da ist, das sorgt für ein riesengroßes Loch im Herz. Und ich weiß nicht, ob man dieses Loch füllen kann nachträglich. Weil das hat bei mir, wann immer ich in meiner Therapie so Rückführungen gemacht habe und meine Therapeutin meinte, so schließ die Augen und denk an den ersten Moment deines Lebens, an den du dich erinnern kannst. Woran denkst du? Ich habe immer die Augen geschlossen und ich stand immer auf dem Hof und habe geweint und habe auf meinen Papa gewartet und der kam nicht.
Okay.
Und das ist immer, das zeigt mir, was ich für ein Defizit habe von der Liebe meines Papas, die einfach für diese Aufmerksamkeit, die Anerkennung, das hat mir so gefehlt. Der war in so vielen Momenten, die für mich so elementar waren, da war der nicht da. Und jetzt ist er Gott sei Dank da. Und dann denke ich mir manchmal schon auch, ich hoffe, er hat einfach wirklich daraus gelernt, weil mittlerweile kann ich mich auf ihn verlassen, Gott sei Dank, und weiß, dass er, glaube ich, schon so eine Weiterentwicklung hat passieren lassen, weil ich habe ihm irgendwann mal gesagt, ich so, Robert, ist dir eigentlich bewusst, was ich für Wunden in mir trage wegen dir? Und dann meinte er, und dann hat er mir mal seine Lebensgeschichte erzählt mit seinen Eltern. Und das finde ich wieder so spannend zu sehen. Es lag nicht an mir, dass ich nicht liebenswert bin, dass er nicht für mich da war und mir die Liebe vielleicht nicht gegeben hat, sondern er wusste vielleicht gar nicht, wie man Liebe zeigen kann, weil er sie selbst nicht erfahren hat. Und das zu verstehen, finde ich so wichtig, dass wir als Kinder, die vielleicht die Liebe und Aufmerksamkeit nicht direkt bekommen, das liegt nicht daran, dass wir nicht gut genug sind, sondern das liegt daran, dass unsere Eltern vielleicht genau dasselbe erlebt haben wie wir als Kinder und zwar keine Liebe und keine Aufmerksamkeit von ihren eigenen Eltern erfahren haben. Und umso wichtiger finde ich es jetzt, dass ich in Therapie gehe und dass ich meine Wunden, soweit es geht, irgendwie heilen kann, damit ich das nicht weiter an die nächste Generation gebe, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Weißt du, was ich meine?
Ja. Mein Vater hat mich nie in den Arm genommen.
Echt nicht?
Ja.
Och Mann.
So ist es.
Das tut weh.
Das tut weh. Ich bin klar, mir geht's gut.
Mhm.
Ne? Aber warum?
Mhm.
warum? Der hat mich nie in den Arm genommen, der hat mir nie gesagt, du bist gut, du bist super, du bist toll.
Hat er dir jemals gesagt, dass er stolz auf dich ist?
Nein.
Echt nicht?
Nein. Trotzdem liebe ich meinen Vater.
Ja.
Und ich bin sehr dankbar für alles. Ist natürlich eine andere Generation. Mein Vater wäre jetzt Mitte 90. Mhm. Der ist 1930 geboren. Seine Brüdern, seinen älteren Bruder, Uncle Jim, war im Zweiten Weltkrieg als American Citizen, hat bei den Marines in Japan quasi. Und mein Vater hat den Zweiten Weltkrieg, Gott sei Dank, um ein, zwei Jahren verpasst. Der war 17 Jahre jung und mit 18, alle mussten halt quasi an den Weltkrieg. Und es war eine andere Zeit. Mhm. Es war eine andere Zeit. Es gibt eine tolle Geschichte von meinem Vater, muss man sagen. Als diese Bombe, die Atombombe in Hiroshima gefallen ist, in die 40er Jahre, 40 Jahre später gab es einen Artikel in der Times, Times Magazine, Front Cover. 40 Jahre, an dem Tag ist quasi die Bombe gefallen. Und in Hiroshima sind an dem Tag, an dem Moment 250.000 Menschen gestorben. 8 Kinder an dem Tag geboren. Und. 3 Wochen später, Nagasaki. Mhm. Und dann hat er eine Geschichte erzählt und er hat sich darüber sehr geschämt. Er kann sich an den Moment erinnern, als die in so eine große Halle standen und aufs Kino haben die halt quasi dieses Flug gezeigt. Das haben die alles dokumentiert. Mhm. Und wie diese Bombe gefallen ist in dieser Stadt mit Zivilien und wie dieser Pilz sich da entwickelt hat. Und an dem Moment ist er und alle anderen Leuten, die in dieser Halle waren, haben aufgestanden und geklatscht.
Warum?
Weil das so war. Weil das war quasi mit die Atombomben in Japan, war das Krieg quasi beendet. Und 40 Jahre später hat er sich an diesen Moment erinnern. Da war er 15 Jahre jung. Mhm. In der Halle waren auch andere erwachsene Menschen. Vielleicht waren die alle nicht bewusst, was genau in dem Moment passiert ist. Mhm. Hat er einen Song geschrieben und dieser Song ging so: Hiroshima, I'm sorry for what we did that day to you.
Ach krass.
Ja.
Oh wow.
In der andere Zeit, weißt du, in der andere Zeit. Überleg mal, was hier in Berlin vor 80 Jahren los war.
Das ist brutal. Das ist so schlimm. Mein Opa, der wurde eingezogen, als er, glaube ich, 14 Jahre alt war.
Okay.
Und der hat auch irgendwann mal ein Buch darüber geschrieben, was meine Mama, als ich das lesen wollte, vor vielen, vielen Jahren, hat sie gesagt, bitte lies es nicht. Weil mein Opa, der hat im Krieg Dinge erlebt, die können wir uns nicht vorstellen.
Ja.
Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir uns die nicht vorstellen können, weil das muss der Horror gewesen sein. Und das erklärt auch, warum der nachts aufgewacht ist, vielleicht geschrien hat, warum vielen das genauso ergangen ist. Die haben den Horror auf Erden erlebt. Und deswegen, ich glaube, dass man psychisch da sauber rauskommt, das ist unmöglich. Das ist nicht möglich.
Du hast ein Buch geschrieben.
Ich habe auch ein Buch geschrieben, aber Gott sei Dank über ein anderes Thema.
Meinst du nicht, jeder sollte ein Buch schreiben?
Ich finde es schön.
Weil man hinterlässt was.
Ja, das stimmt.
Ist das nicht ein tolles Gefühl? Mhm,
das stimmt.
Ist das nicht ein tolles Gefühl?
Das
weil
stimmt.
Jeder hat besonderen Sachen erlebt.
Mhm.
Ne? Auch keine schönen Sachen, aber es ist erfasst.
Ja.
Jetzt überleg mal, ich über meinen Urgroßvater, ich weiß gar nichts.
Mhm.
Gar nichts. Das Bisschen, was mein Vater mir erzählt hat, habe ich auch zum Teil vergessen.
Mhm.
Das ist so schade.
Voll.
Ne?
Hast du selbst schon ein Buch geschrieben, bestimmt, oder?
Ich habe, warte mal, es ist jetzt eine Biografie rausgekommen von mir.
Wann?
Jetzt, vor ein paar Monate.
Was?
Ja, wirklich. Das hat eine Frau geschrieben, die ich noch nie gesehen habe und mitgesprochen habe.
Nein.
Ist das crazy?
Das ist komplett crazy.
Das ist so eine Scheiße.
Aber weißt du, was? Was? Aber hast du das in Auftrag gegeben?
Natürlich
oder?
Nicht. Ich kenne die Leute nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Kauf den Scheiß bitte nicht.
Was?
Das ist so crazy.
Wie ist das? Darf man das?
Ja, keine Ahnung. Die haben Zitaten von alles. Ich habe meinen Anwalt gefragt, gesagt, ja, könnten wahrscheinlich was machen. Muss mal gucken. Und ich habe dir das durchgelesen. Das ist alles nur so lauwarm. Nichts Böses, nur es ist irgendwie. Ja.
Das ist doch so gruselig, dass das andere Menschen eine Biografie über dich rausbringen können, wo du noch nicht mal gegengelesen hast, um zu sagen, es stimmt, was da drin steht. Und weil ich finde, man denkt immer so, das ist ja, ne, das ist was Haptisches, das ist ein Buch, das wird schon stimmen, was da drin steht. Hm? Weiß ich nicht.
Und weißt du, wie ich das erfahren habe?
Nee, wahrscheinlich durch irgendeine Schlagzeile oder so.
Nein, ich habe quasi eine Anfrage für eine Präsentation, sage ich, okay, kein Problem. Ja, wir bestellen auch 54 Bücher von ihrer Biografie. Da habe ich Olli im Büro gesagt, Olli, ich habe keine Biografie, das weißt du, ne? Wir haben Bildbänder über Abenteuer und so und hast du nicht gesehen, aber wir haben keine Biografie. Ich muss nicht mit 50 eine Biografie schreiben. Er sagte, hat zurückgeschrieben, es gibt keine Biografie von Kelly. Doch, doch, das ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen.
Nein.
Wir gehen ins Netz rein, ich gehe zum Handel, bestell mir quasi meine eigene bescheuerte, gelogene Biografie und dann in diese Biografie, muss ich mir vorstellen, die zweite oder dritte Bild drin, Joey Kelly, die, ja, das ist mein Bruder Jimmy.
Nein.
Dann noch ein bisschen weiter. Nein. Dann schreiben die, der Sohn heißt Luke, das ist der Leon. Dann noch ein anderes Bild. Das bin ich auch nicht. Das ist mein anderer Bruder.
Das ist nicht der
Das
Ernst.
Ist so,
das ist so,
so bescheuert.
Wie kann das, wie darf sowas überhaupt veröffentlicht werden?
Das geht. Ich meine, es gibt wahrscheinlich von Elon Musk und Trump und diesen Bücher und die haben die auch nicht geschrieben. Wenn du das kommt bei dir bald auch, Lola. Zieh dich warm an.
Ich jag dir mit dem Hexenbesen. Das gibt's doch nicht.
Das ist so crazy.
Also ich meine, deine Biografie würde ich ja noch lesen, die von Trump, also die würde ich lieber als Anzünder zum Feuer anzünden benutzen, aber was?
Ja, das ist wirklich crazy. Es ist und ich habe da nichts gegen getan. Es ist es ist so weit gekommen, dass man über mich eine Biografie schreibt von jemand, den ich noch nie getroffen habe, nie treffen will.
Das ist so
und
skurril.
Den ich noch nie gesehen habe, ich glaube, also ich kennt dieser Mensch? Ich würde gerne Sie anrufen und fragen, einmal, Sie sind eine Journalistin, ja? Ist Ihre Arbeit als Journalistin nicht die Wahrheit zu schreiben und eine gute Arbeit zu machen und recherchieren? Wie können Sie dann halt quasi das Bild von meinem Bruder Paddy, Michael Patrick, ich bin das doch nicht, wir sehen doch anders aus. Crazy.
Das gibt's nicht,
so
das
ist
gibt's
es.
Nicht.
Deswegen bitte kauf es nicht.
Ja, wirklich. Das ist kein Shoutout. Eine Kaufentfehlung, keine Kaufempfehlung. Oh mein Gott, es gibt noch so viel zu besprechen. Ich bin richtig traurig, dass das jetzt schon die vorletzte Folge ist. Wir haben nur noch ein Treffen,
ja.
Zumindest was diesen Podcast anbelangt, uns bevorstehen. Und dabei gibt es, wir kommen auch immer von Hölzchen auf Stöckchen, was wir heute allein schon wieder alles besprochen haben. Nichts war davon geplant, aber ich bin sehr froh, dass wir alles besprochen haben, was wir besprochen haben. Aber ich habe dennoch so viele andere Fragen und ich bin auch so gespannt, so viel mehr von dir zu erfahren, vor allem auch noch weitere Rückschläge, weil das, was du erzählt hast heute, fand ich schon so krass. Vielen Dank auch da für deine Offenheit, das fand ich so schön. Aber ich möchte auch noch so ein bisschen mehr von deinen Überwindungsmomenten wissen, aber auch jetzt vor allem im Blick auf die Zukunft. Was steht da noch alles an? Und vor allem, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor.
Ich bin gespannt, aber ich will auch von dir wissen, als 29-jähriger junge Frau, stark, sehr erfolgreich, dynamisch, voller Energie, mitten im Leben, was deine berufliche und vielleicht, wenn ich darf, ein bisschen, wo du dich siehst, mit 52 oder mit 72.
Oh, das besprechen wir nächstes Mal, okay?
Cool.
Nächste Woche. Ich freue mich auf dich.
Ich freue mich auch.
Na, wie war's?
Ich bin gerade noch ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, weil ich nicht gedacht hätte, dass Joey Kelly weint vor mir, dass er so emotional wird, dass er mir Dinge sagt, die er noch niemals anderen Menschen erzählt hat. Und ich finde es krass, was wir für eine Bindung hier aufbauen, was für eine Tiefe. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht, vor allem mit so einem Menschen, der selbst in der Öffentlichkeit steht, wo ich mir eher dachte, das ist so ein Promi, der wird sich da vielleicht nicht so zeigen, aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich bin wirklich, ich bin tief berührt und angetan und freue mich und bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt nur noch eine weitere Folge gibt.
Die dritte Folge war, ich glaube, die absolut so Rollercoaster. Es war so alles dabei. Happiness, aber auch ganz viele Geschichten, die wirklich krass sind und wo man halt im Leben drüber nachdenken muss und Gefahren und Ängste und die war sehr intensiv. Ne? Wenn ich dann so Sachen sage, die ich verarbeiten kann, aber die mir wehgetan haben, dann fühlt man sich gut, wenn man die erzählt. Die war der Hammer. Also die war schon, da war von Lachen bis Heulen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Eine schreibende Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein. Das hat die Schriftstellerin Virginia Woolf mal gefordert. Und dieser Podcast soll genau das sein. Ein Raum, in dem Frauen sich austauschen können. Mein Name ist Paula Lochte und ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In den 8 Folgen der ersten Staffel sprechen wir über Themen, die viele Frauen betreffen. Zum Beispiel geht es um die Frage, an welchen Schönheitsidealen arbeiten sich Frauen ab?
Schulfest, ich hatte ein enges Strickkleid an, ich war total stolz. Und dann sagt ein gewisser Dirk, die hat aber einen dicken Hintern in dem Kleid. Und das war so, oh Gott.
In Ein Zimmer für uns allein geht es um das Private, das politisch ist. Und es geht um das, was zu tun bleibt.
Dieses Mut machen. So ein bisschen die Muster sprengen.
Wo ist der Sprengstoff? Los geht's.
Ab dem 20. Februar stellen wir in unserem neuen Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein wöchentlich die Generationenfrage. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.